Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Kommunale Wärmeplanung. Was sieht der Gesetzentwurf zur Wärmewende vor? Einzelheiten erläutert gleich an Katrin Büsker. Verkehrsentwicklung und Emissionen zum Weltverkehrsministertreffen in Leipzig. Ein Gespräch mit Michael Kloth vom International Transport Forum, das der OECD angegliedert ist. Roden, Rupfen, Rinder schicken, wie die Wälder bei Madrid vor Bränden geschützt werden können. Entschleunigung und Sightseeing unterwegs im Elektroauto und Elektrofahrräder kommt man auch mit preisgünstigen gut zurecht. Wie wollen wir künftig unsere Wohnungen warm bekommen? Zum Heizungsgesetz, das viele Menschen in Aufregung versetzt hat, kommt ein weiterer Baustein für die Umsetzung der Wärmewende. Details aus einem Gesetzentwurf der Bundesregierung werden bekannt. Darin spielen die Kommunen eine zentrale Rolle. Stichwort kommunale Wärmeplanung. An Katrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Was ist denn im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung nun in der Diskussion?
Hier geht es darum, einen Überblick über Angebot und potenzielle Nachfrage zu bekommen. Im Rahmen einer sogenannten Bedarfsanalyse soll über die Netzbetreiber bzw. Energieversorger ein Datensatz erstellt werden, der die Wärmebedarfe der jeweiligen Gebäude in einer Kommune zusammenfasst. Also welches Haus braucht welche Energie. Auf der anderen Seite soll dann ermittelt werden, welche Produktionsmöglichkeiten vor Ort bestehen. Inwieweit gibt es Möglichkeiten, über Geothermie Wärme zu produzieren? Welche Möglichkeiten herrschen, um aus industriellen Betrieben oder auch Rechenzentren Abwärme zu gewinnen. Dieser Gesetzentwurf wurde vom Bauministerium ausgearbeitet und ist eben seit dieser Woche in Ressortabstimmung zwischen den einzelnen Ministerien. Diese Analysen, die ich gerade beschrieben habe, die sollen, und das ist Kernpunkt dieses Gesetzes, verpflichtend sein für die Kommunen. Und das wird absehbar ein Streitpunkt innerhalb der Koalition.
Wie soll die kommunale Wärmeplanung das Heizungsgesetz denn ergänzen?
Es geht im Grunde darum, inwieweit man Netze noch ausbauen oder auch ertüchtigen kann, um etwa die Nah- und Fernwärmeversorgung auszuweiten, sodass dann am Ende eben nicht jedes Haus eine eigene einzelne Heizungsanlage braucht, sondern vorhandene Wärme an Haushalte verteilt werden kann. Wir hören ja in der aktuellen Heizungsdebatte oft den Satz, dass nicht für jedes Haus eine Wärmepumpe die richtige Lösung sei. Und ja, für einige Haushalte könnte eben zum Beispiel Nahwärme möglich werden. Dafür müssen aber eben die Möglichkeiten erstmal erfasst werden. Insofern haben SPD und FDP in den letzten Tagen auch immer wieder vehement eingefordert, dass dieses Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes gemeinsam auf den Weg gebracht wird.
Da wir schon bei den Netzen sind, was wird denn aus den Erdgasnetzen, die es jetzt gibt?
Ja, das ist in der aktuellen Debatte tatsächlich eine ganz entscheidende Frage. Wenn immer weniger Erdgas zum Heizen verwendet wird, dann verlieren die Erdgasversorgungsnetze natürlich an Bedeutung. Darauf weist auch der Verband der kommunalen Unternehmen zuletzt wiederholt hin. Der Verein des Gas- und Wasserfaches, der weist darauf hin, dass wir hier wirklich auch über enorme Werte reden. Die Zahl 270 Milliarden Euro wird genannt als Wert für das deutsche Gasnetz. Und hier haben wir tatsächlich auch eine sehr breite Vielfalt an Unternehmen, die diese Netze betreiben. Das ist eine Infrastruktur von gewaltiger Kilometerlänge. Und bei diesen Unternehmen besteht natürlich ein großes Interesse daran, diese Werte nicht verfallen zu lassen. Das hat zuletzt auch nochmal die FDP in der politischen Diskussion hervorgehoben. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit man andere Gase nutzen kann, um die vorhandenen Netze weiterhin zu nutzen. Das ist auch ein Aspekt, der in der kommunalen Wärmeplanung erfasst werden soll. Der Gesetzentwurf sagt aber auch sehr klar, wo keine Nachnutzung für die Erdgasinfrastruktur möglich ist, da sind die Netze stillzulegen.
Wo wäre denn eine solche Nachnutzung realistisch und wie könnte die aussehen?
Also ganz grundsätzlich sind zwei Energieträger denkbar, Biogas und Wasserstoff. Bei Biogas ist das technisch deutlich einfacher, weil die chemische Struktur ja der von Erdgas gleicht. Da kann man ohne weiteres die Leitungen weiterhin benutzen, aber hier ist die Verfügbarkeit ein großer Faktor. Dort, wo beispielsweise Biogasanlagen schon installiert sind, da wird man nahegelegene Gebäude ganz gut und auch unkompliziert versorgen können, weil man eben das Biogas schlicht in das alte Netz einspeisen kann. aber die Menge an Biogasproduktion, die ist natürlich begrenzt, auch weil landwirtschaftliche Flächen begrenzt sind. Wir können da noch ein bisschen was rausholen, etwa bei der Nutzung von Reststoffen, Biomüll ist da ein Faktor. Beim Wasserstoff wird das Ganze schon deutlich komplizierter, der hat eine andere chemische Struktur, sehr kleines Molekül, flüchtig und bei hohen Temperaturen auch sehr reaktionsfreudig. Da muss man erstmal die Leitungen entsprechend auch ertüchtigen, zum Beispiel durch neue Dichtungen. Hier wäre zunächst eine Beimischung im bestehenden Netz denkbar, mit der können auch die meisten Heizgeräte voraussichtlich bis zu einem bestimmten Anteil umgehen. Aber auch dafür bräuchte man natürlich ausreichend Wasserstoff. Und hier ist eine steigende Versorgung Deutschlands frühestens ab 2030 eher Richtung 2035 zu erwarten. Die Preisstruktur ist bislang auch sehr schwer vorzusehen. Der nationale Wasserstoffrat, der geht von so hohen Preisen aus, dass sich eine Verbrennung in Heizungen nicht lohnen könnte. Und vor allem wird der Wasserstoff dann entsprechend auch in der Industrie gebraucht, um Produktionsprozesse fossilfrei zu gestalten. Aber wenn es gelingen würde, genügend zu beschaffen, dann wäre es durchaus auch denkbar, dass Haushalte in der Nähe von Industrieanlagen eben auch über das Gasnetz mit Wasserstoff versorgt werden können. Hier die Gasnetzinfrastruktur also eine Zukunft haben könnte. Aber allein in dieser Frage zeigt sich nochmal die Komplexität auch der zu klärenden Fragen und natürlich auch die Interessenlagen. Also durch die Dekarbonisierung gehen fossile Werte eben verloren.
Datensammlung und Wärmenetzplanung zum Gesetz für die Wärmeplanung, was die Bundesbauministerin demnächst vorlegen will, waren das Einzelheiten von Ann-Kathrin Büsker. Danke dafür nach Berlin. Zweiter Tag beim Treffen der für Verkehr zuständigen Ministerinnen und Minister aus aller Welt in Leipzig. Organisiert wird die Konferenz vom International Transport Forum, ITF, das der OECD angegliedert ist, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Verkehrsaufkommen, die Emissionen und die Verkehrspolitik, das sind zentrale Themenfelder. Michael Kloth ist beim ITF für Kommunikation zuständig und ich fragte ihn vor der Sendung, wie sich der Verkehr insgesamt voraussichtlich entwickeln wird.
Die Studie, die wir gemacht haben, sieht voraus, dass der Güterverkehr um das Doppelte steigt in den nächsten 25 Jahren und dass der Personenverkehr um 80% zunimmt. Das ist natürlich enorm und das liegt an der wachsenden Weltbevölkerung. Das liegt aber auch daran, dass die Weltbevölkerung insgesamt wohlhabender wird und sich mehr Leute Mobilität leisten können. Die steigen um vom Fahrrad auf einen Scooter oder von einem Scooter auf ein Auto oder von einem Auto auf zwei Autos. Und das wird natürlich zusätzliche Belastungen mit sich bringen, obgleich es auch positive Seiten hat.
Wir reden hier bei uns und überhaupt in Westeuropa ja viel über Elektromobilität, den Ausbau von Schienennetzen und auch von Radwegen. In anderen Ländern ist die Situation ja teilweise völlig anders. Welche Rückschlüsse werden aus den Prognosen über die Verkehrsentwicklung für die unterschiedlichen Regionen in der Welt denn gezogen?
Ja, das ist natürlich völlig klar, dass die Weltbevölkerung wächst in Asien, in Afrika, auch etwas in Lateinamerika. Und da findet der Verkehrszuwachs vor allen Dingen statt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das die Regionen sind, wo zum Beispiel mit der Elektromobilität wir noch nicht so weit sind. Vielleicht im Gegenteil, wenn wir unsere Autos durch Elektroautos ersetzen, werden viele alte Wagen nach Afrika oder Asien exportiert und verbrennen da munter weiter. Insofern ist das eine große Frage, wie das regional zu handhaben ist.
Treibhausgasemissionen und Luftbelastung, der Verkehr hat überall ja einen erheblichen Anteil daran. Wie könnten diese Belastungen reduziert werden, vor allem ja auch in den Megastädten, die eigentlich alljährlich durch extreme Verschmutzung ihrer Atemluft auffallen?
Ja, das ist ein guter Punkt, denn indem wir den CO2-Ausstoß des Verkehrs bekämpfen, bekämpfen wir natürlich auch die schlechte Luft. Das heißt, es gibt, was die Ökonomen Co-Benefits nennen, es gibt Vorteile. Und das ist ein bisschen die Hoffnung, dass das dazu führt, dass in Städten eben mehr passiert, als es der Fall wäre, wenn es jetzt nur um CO2 ginge, dass man ja in den Städten so direkt nicht merkt. Das ist eine globale Frage. Auf der anderen Seite ist es so, dass Städte sich vergleichsweise leicht dekarbonisieren lassen. Da gibt es öffentlichen Nahverkehr, da kann man zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren. Auch wenn das eine große Aufgabe ist, ist im Vergleich zu zum Beispiel dem Luftverkehr oder dem internationalen Schiffsverkehr oder auch Langstreckengüterverkehr auf der Straße eine relativ leichte Aufgabe. Und die große Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kriegen wir diese schwer zu entgiftenden, sagen wir mal, Verkehrsträger sauber?
Haben Sie von Anregungen oder neuen Ideen gehört, die gerade jetzt von der Verkehrsministerkonferenz ausgehen?
Da gibt es zu viele. Also sicherlich im Bereich Klimawandel. Der Verkehr macht 23% der CO2-Emissionen weltweit aus. Das ist der einzige Sektor, wo es noch wächst. Und das ist in diesem Jahr hier ein starker Fokus. Und die Empfehlung ist, wir müssen sehr viel mehr tun und wir müssen es jetzt tun. Wenn wir in den nächsten 2-3 Jahren sehr viel weitreichendere Maßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes des Verkehrs einführen, dann können wir auch in 25 Jahren dahin kommen, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen, dass wir die CO2-Emissionen des Verkehrs um bis zu 80% senken. Wenn wir weitermachen, so wie wir jetzt handeln, all die Maßnahmen, die schon unterwegs sind oder die, von denen wir wissen, dass sie kommen, dann werden wir mal gerade 3% weniger CO2 aus dem Verkehr haben in 2050. Und das würde weit, weit, weit neben dem sein, was das Pariser Abkommen von uns verlangt.
Zum Treffen der Verkehrsminister aus aller Welt in Leipzig sprach ich mit Michael Kloth vom International Transport Forum. Seit Monaten herrscht Dürre in Teilen Spaniens und so ist es kein Wunder, dass schon die ersten Wälder gebrannt haben. Laut dem europäischen Waldbrandinformationssystem wurden seit Jahresbeginn schon mehr als 60.000 Hektar Wald- und Buschland bei mehr als 300 Bränden vernichtet. Damit Waldbrände in Spanien nicht zum verheerenden Desaster werden, sind von Oktober bis Ende Mai im ganzen Land Trupps in gefährdeten Gegenden unterwegs, mit dabei schweres Rode- und Räumgerät. Franka Welz hat einen Einsatz zur Waldbrandprävention in der Nähe der Hauptstadt Madrid beobachtet.
Prävention ist keine leise Angelegenheit. Etwa eine halbe Autostunde außerhalb von Madrid gehen Einsatzkräfte in grüner Schutzkleidung mit gelben Helmen einen Hang oberhalb des Ortes Villanueva de Padillo ab. Mit Motorsägen bearbeiten sie unter anderem Steineichen. Sägen sie nicht etwa ab, sondern stutzen ihnen zum Beispiel die Kronen, um den Abstand zwischen den Zweigen der Bäume und dem Boden so groß wie möglich zu halten. Marta Jerez de la Vega hat mich mit ihrem knallroten Geländewagen in den Bereich gefahren, der derzeit bearbeitet wird. Sie leitet den Waldbranddienst der Feuerwehr in der autonomen Gemeinschaft Madrid. Das sei eine der Präventionsmaßnahmen, die sie das ganze Jahr durchführten, um Waldbrände zu verhindern.
De lo que se trata es de preparar unas zonas estratégicas de gestión.
Die Idee ist es, strategische Bewirtschaftungsgebiete vorzubereiten, in denen die Menge an brennbarem Material stark reduziert wird, also Sträucher und Biomasse, sodass, falls ein Waldbrand ausbricht, der so harmlos wie möglich bleibt. Wir bereiten ein ganzes Netz von geschützten Zonen vor, in denen wir Brände dann einigermaßen sicher bekämpfen können.
Una retícula de zonas que estén protegidas y se pueda luchar contra los incendios de una manera más segura.
Zahlreiche Brandschneisen gibt es in diesem Gebiet, jede mehrere hundert Meter breit. Steineichen, die eher schwer in Brand geraten, dürfen dort wachsen, leicht entzündliches Gestrüpp nicht. Dabei kommen unterschiedliche Brigaden zum Einsatz und schweres Gerät, wie ein großer roter Traktor, der so etwas wie einen gigantischen Vertikutierer über den Boden zieht, Büsche und Gestrüpp zerkleinert. Oder ein leuchtend gelbes Raupenfahrzeug. Was wie Zerstörung wirkt, folgt einem ausgeklügelten System. José Miguel Abore ist Forsttechniker und überragt mich gleich um mehrere Köpfe. In seiner leuchtend gelben Schutzkleidung wirkt er wie ein wandelnder Signalmast. Er erklärt:
Mirad, en este trabajo que hay un trabajo combinado entre una brigada de tierra y una máquina.
Das ist eine kombinierte Arbeit von einer Bodenbrigade und schweren Maschinen. Die Traktoren machen den Anfang, beseitigen etwa Gestrüpp. Die Bodenbrigade übernimmt die Bereiche, die der Traktor nicht bearbeiten kann, etwa im direkten Umfeld der Bäume oder besonders steinigen Bereichen oder an steilen Abhängen. Was die eine Brigade gesägt, gehackt oder gerupft hat, ordnet ein anderer Trupp in langen Reihen an. Dann kommt wieder der Traktor und zerkleinert das Material im Anschluss. Und so arbeiten sich die Zehnergruppen Meter für Meter durch den Berghang. bzw. überarbeiten ihn, sagt Marta Jerez de la Vega. Vor etwa 6 bis 8 Jahren wurde hier gearbeitet und jetzt wollen wir das Gebiet in einem optimalen Zustand halten. In den Folgejahren wird dies dann durch die Arbeit mit Rindern ergänzt, die hier zurückkommen, um das Nachwachsen zu kontrollieren. Nutztiere in den Bergen, neben Rindern auch Schafe, Ziegen oder Pferde und ihre Besitzer sollen also aktiv in die Waldbrandprävention mit einbezogen werden. Wir schließen Verträge mit den Bauern. Die Rinder können also überall im Wald herumlaufen, aber wenn sie in diesem Gebiet intensiver weiden, sind sie unsere Verbündeten und sie leisten eine Arbeit, für die ihre Bauern Geld bekommen.
Nicht nur Maschinen, sondern auch Rinder, Pferde und Ziegen gehören zum spanischen Präventionskonzept gegen Waldbrände. Immer mehr Elektroautos sind unterwegs und auch die nötige Infrastruktur in Form von Ladesäulen und Wallboxen wird deutlich ausgebaut. Dass Reisen mit dem Elektroauto trotzdem noch kleine Abenteuer und manche Überraschung bereithalten können und gelegentlich Flexibilität verlangen, hat mein Kollege Maximilian Schönherr erlebt. Seit einem Dreivierteljahr sammelt er Erfahrungen mit der Elektromobilität im Auto. Herr Schönherr, wie weit kommen Sie denn mit Ihrem Auto?
Offiziell 420 Kilometer und da fing gerade unsere erste Überraschung statt, als wir vor einem Dreivierteljahr, da hatten wir den Wagen ziemlich neu, in die Normandie fuhren und ich dachte mir, warum haben wir plötzlich nur noch 350 Reichweite, Kilometer? Und das wurde immer enger und ich hatte dann damals noch Angst, wenn der jetzt verspricht, bei der Ladesäule bei 20% anzukommen. Heute würde ich da keine Angst mehr bekommen. Und das Navi schlug uns dann vor, weil die Navis in den Elektroautos die Ladesäulen kennen, nach Amiens zu fahren. Da waren wir noch nie. Und in Amiens haben wir dann ewig rumgekurvt, um diese Ladesäule einzukreisen, die wir nicht sahen. Sie befand sich in einem Parkhaus unterm Hauptbahnhof. Und dort haben wir sie dann gefunden und wir haben Amiens auf diese Weise kennengelernt. Das ist ein typisches Beispiel, eine steile Lernkurve. Heute wissen wir, die Reichweite besser einzuschätzen. Die Alpen hoch geht da natürlich gar nicht mehr so weit. Flachland bei Gegenwind auch nicht. Also solche Dinge spielen beim Verbrennerauto auch eine zentrale Rolle, aber da fallen sie einem nicht auf. Das Elektroauto wegen diesem sophisticated Akku ist da ganz sensibel und meldet alles zurück.
Eine längere Fahrt, Sie hatten es gerade schon beschrieben, die Normandie, aber sagen wir mal von hier nach in Köln, nach Berlin zum Beispiel. Wie gehen Sie da vor? Wie planen Sie die?
Da gibt es zahlreiche Apps und auch die Navigationssysteme in den Autos planen solche Strecken sehr gerne und problemlos. Das heißt, nach Berlin, wenn ich mit dem Wagen fahre, schlägt er mir eigentlich 2 Ladepunkte vor. Und ich kann jetzt einschränken, wo ich gerne laden möchte. Ich möchte von der Autobahn runterfahren oder nicht. Möchte ich langsam oder schnell laden, also zwischen 22 Kilowattstunden, das wäre so mittellangsam, bis 150 Kilowattstunden, das wäre sehr schnell. Und wie viele Pausen will ich einbauen? Und die ganze Navigation wird in den Apps und auch im Wagen schon so angelegt, dass ich weiß, ich fahre 8 Stunden und nicht 7, weil eine Stunde wird geladen.
In der schnellen oder in der langsamen Variante eine Stunde?
Also in dem Fall in der schnellen, wobei wir oft Stellen kennenlernen, wo wir dann laden, das zeigt uns die App. Fahren mal bei Wolfsburg da raus und dann stellen wir fest, es ist ein sehr interessantes türkisches Restaurant. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir auf der Rückfahrt, obwohl wir da gar nicht laden mussten, schon ein bisschen geladen haben, um türkisch zu essen.
Wie funktioniert denn das Bezahlen beim Laden?
Das Bezahlen ist heftig. Also das ist die steilste Lernkurve gewesen für uns. Als wir von der Normandie zurückfuhren zum Beispiel, waren wir glücklich, eine Ladesäule an der Autobahn zu finden, waren aber total erstaunt über den hohen Preis, den wir zahlten. An den Ladesäulen sieht man den Preis nie. Man sieht es weder, wenn man es beginnt zu laden, noch am Ende, weil nämlich ein Kartensystem und ein App-System dahinter steckt und ich kann mit verschiedenen Karten dieselbe Säule bedienen. Und das muss man erst rauskriegen. Es gibt Säulen wie die in Frankreich, da zahle ich pro Minute dann 50 Cent. Obwohl ich deren Strom kaufe, muss ich trotzdem 50 Cent pro Minute und deswegen kam diese hohe Rechnung zustande. Also sowas würde ich heute nie mehr anfahren.
Wie groß ist denn überhaupt der Preisunterschied verglichen mit dem Verbrenner, der ja Benzin oder Diesel braucht?
Also der größte Anbieter von Ladesäulen an der Autobahn ist Ionity. Das ist ein EU-subventioniertes Projekt. Das sind sehr zuverlässige, schnelle Ladesäulen an den Autobahnen. Und eigentlich auch die einzigen, die da wirklich zuverlässig da stehen an der Autobahn. Und wenn ich einfach so mit meiner Kreditkarte dort lade, zahle ich typischerweise 80 Cent oder knapp 80 Cent für die Kilowattstunde. Das ist ein horrender Preis. Die Haushalte zahlen im Moment, glaube ich, 40 sowas im Durchschnitt für die Kilowattstunde. Wenn ich aber eine bestimmte Karte habe, für die ich vielleicht ein Abonnementmodell abgeschlossen habe, 13 Euro pro Monat in meinem Fall, da halte ich die Karte an die Säule und tanke Strom für die Hälfte. Und damit bin ich auf der Berlinfahrt, um darauf einzugehen, was Sie fragten, ziemlich genau bei der Hälfte der Spritkosten.
Ein kurzes Fazit noch. Wird es einen Weg zurück geben?
Nein, einen Weg zurück gibt es nicht. Das Fahren elektrisch ist eine Qualität für sich und das Laden kriegen wir alle mit.
Auto, E-Auto-Erfahrungen aus erster Hand. Dankeschön an Maximilian Schönherr.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wir haben den Erfahrungsbericht über das Unterwegssein mit dem Elektroauto gehört. Wer ein Elektrorad nutzt, für den ist natürlich auch wichtig, wie weit man damit kommt und ob man im Biergarten schnell den Akku aufladen kann. Die Stiftung Warentest hat untersucht, ob auch günstige Elektrofahrräder Freude machen und wo es vielleicht hakt. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Bei vielen Herstellern von City-E-Bikes, jene also, die eher für kurze Strecken und gelegentliche Ausflüge beworben werden, liegen die Preise längst zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Einfachere Modelle für um die 1.000 Euro sind seltener. Unterschiede fallen auf den ersten Blick auf. Bei den günstigen ist der Akku nicht im Rahmen verborgen. Und auch auf den zweiten Blick fällt so einiges auf, sagt Nico Langenbeck von der Stiftung Warentest.
Man hat beispielsweise in Anführungsstrichen nur einfache mechanische Felgenbremsen. Und ganz wesentlich, der Motor liegt nicht quasi in der Mitte an der Tretkurbel, sondern ist integriert im Vorderrad und auch mit deutlich einfacher Sensorik ausgestattet.
Doch unabhängig von der Preisklasse waren die Untersuchungsanforderungen für die 11 City Pedelecs gleich. Im Praxistest und im Prüflabor ging es um Fahrstabilität, Alltagstauglichkeit und natürlich um die Sicherheit auf zwei Rädern. Die Untersuchung zeigt, vor allem der Frontantrieb der beiden günstigeren Modelle erschwert ein sicheres Handling der Räder.
Der Motor setzt verspätet oder die Unterstützung setzt verspätet ein. Der Motor läuft lange nach, also sie haben aufgehört zu treten und trotzdem unterstützt der Motor noch für einige Sekunden. Das ist schon sehr auffällig gewesen. Eines der beiden günstigen Modelle hatte Probleme, die Anforderungen auf dem Bremsenprüfstand zu erfüllen. Es schaffte hier teilweise nur 82 Kilo abzubremsen statt der erforderlichen 150 Kilo. Daher hier das Urteil mangelhaft.
Und zwar für ein Modell von Telefunken. Das andere günstige E-Bike von Zündapp erreichte hingegen noch die Gesamtbewertung befriedigend. Allerdings lässt sich hier der Akku nur dann entnehmen, wenn zuvor die Sattelstütze ausgebaut wird. Und beide Modelle bringen Radlerinnen und Radler auch nur 30 Kilometer weit. Dann muss aufgeladen werden. Die teureren schafften bei der Reichweite ungefähr das Doppelte. Hier sind meist 500 Wattstunden Akkus verbaut. Klingt erstmal gut, sagt Warentester Nico Langenbeck, doch leistungsstarke Akkus brauchen auch ein adäquates Ladegerät. Und da zeigten sich auch bei teuren Modellen Schwächen.
Was wir leider feststellen mussten, dass die mitgelieferten Ladegeräte, die meistens nur 2 Ampere hatten, bedingen, dass man relativ lange braucht, um diese Akkus wieder aufzuladen. Wir sprechen hier von um die 6,5 Stunden. Das ist schon recht lange, gerade wenn man bedenkt, dass man vielleicht mit dem Rad doch mal eine Tour macht und unterwegs nachladen möchte, dann muss man hier relativ viel Zeit einplanen.
Nur bei einem Modell wurde ein 4-Ampere-Ladegerät mitgeliefert. Es lädt den Akku etwa doppelt so schnell auf. Ein starkes Ladegerät kann natürlich nachträglich gekauft werden, doch beim Testsieger gehörte es zur Standardausstattung, was letztlich entscheidend war, Nico Langenberg.
Testsieger ist das Rad von Flyer, GoTour 6 3.4. Das ist leider auch das teuerste Rad im Test mit ca. 3.800 Euro. Der Akku lädt deutlich schneller als bei den anderen Rädern im Test. Als Preis-Leistungstipp können wir das Pedelec von Cube nennen, Supreme Hybrid One 500. Hier liegt man preislich bei etwa 2600 Euro und bekommt durchweg ein gutes Rad.
Fazit: Die teureren E-Bikes mit Mittelmotor erfüllen ihren Zweck als City-Flitzer für den Alltag und sind deutlich günstigeren Pedelecs mit Frontantrieb überlegen. Vor allem dank besserer Akkus. Und beim Kauf teurer Modelle ist ein leistungsstärkeres Ladegerät vielleicht auch Verhandlungssache.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Der Bundestag debattiert über Energieeffizienz und Energiepreisbremsen. Mehr dazu gleich bei Christoph Heinemann. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.